Deutschlandfunk, Kultur heute.
Theater in Oberhausen, das Generationendrama Casimira. U-Bahn fahren im Vorort von Paris. Wie sieht die neue Station Villejuif aus? Und Gletscher im Museum. Zürich bietet eisige, immersive Welten. So viel in 30 Minuten Kultur heute mit Michael Köhler. Willkommen dazu. Nach Berlin 1988, Weimar 1999 und Ruhr 2010, da ist Chemnitz die vierte deutsche Stadt, die den Titel Kulturhauptstadt Europas trägt. Und damit beginnen wir natürlich. Heute ging es nämlich im Zentrum los, geladene Gäste im Opernhaus, zur Stunde immer noch Open-Air-Event mit Bühnenshow, auch wenn es etwas dunkler schon ist, am Karl-Marx-Monument, der in die Bühne als 40 Tonnen schwerer Statist gewissermaßen integriert ist. Schwer lastet die Geschichte buchstäblich auf der Industriestadt Sachsens. Seit den rechtsradikalen Ausschreitungen 2018 befindet sich die Stadt im Wandel, will auch ihr Verlierer-Image loswerden, sich als Kulturstadt mit Ungesehenem präsentieren. Heute also Eröffnungsshow und für uns live dabei ist Susanne Burkhardt. Susanne, ohne Konfetti vermute ich mal im Haar, aber mit Eindrücken aus Chemnitz. Was haben Sie bisher erlebt?
Ja, und mit einem ganz großen Überblick über die Bühne, die Sie gerade schon so schön beschrieben haben. Ich schaue nämlich aus dem 13. Stock des Kongresshotels auf das Geschehen. Da versammeln sich auch schon Leute. Es ist jetzt dunkel geworden, aber der Tag war eigentlich durchweg positiv besetzt. Das Wetter war großartig, blauer Himmel über Chemnitz. Es sind wirklich viele, viele Leute unterwegs gewesen hier in der Innenstadt und sind es immer noch. Sie besuchen die Konzerte, die hier überall umsonst und draußen stattfinden. Und Sie haben es schon angedeutet, es gibt auch einen offiziellen Festakt, der findet gerade im Opernhaus der Stadt Chemnitz statt, mit Reden vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Viele internationale Gäste sind angereist. Steinmeier ist in seiner Rede noch einmal eingegangen auf die Selbstbezeichnung der Stadt Chemnitz, die sich ja selbst oft als so eine ungesehene Stadt bezeichnet. Und er rief dazu auf, diese Stadt und die umliegenden Kommunen, also das unentdeckte Ziele anziehen, das ist ja das Motto, wir haben es ja auch in der langen Sendung gerade schon gehört, in diesem Jahr für sich zu entdecken. Am Vormittag gab es allerdings einen kleinen Wermutstropfen. Die Polizei teilte mit, es wäre eine Bombendrohung eingegangen gegen die Stadthalle. Die Halle wurde durchsucht, nichts gefunden. Dort gibt es so ein Begleitprogramm, da stellen sich die Akteure des Kulturhauptstadtjahres vor. Und ich habe da vorhin mal vorbeigeschaut, es ist rappelvoll, viele Familien. Es ist also wirklich überhaupt sehr, sehr viel los. Viele tolle Künstler gibt es zu erleben. Alexander Scheer war da, Anna Mateur, die Dresdner Sängerin, die gab ein Konzert und wird später auch noch die große Eröffnungsshow am Karl-Marx-Kopf hier leiten. Und sie haben wir vorhin getroffen und da hat sie uns nochmal gesagt, wie wichtig sie dieses Kulturhauptstadtjahr für Chemnitz findet, gerade in Zeiten, in denen so an der Kultur gespart wird.
Kunst und Kultur ist auch der Underdog. Ne? Die Leute denken immer, ja, fressen, scheißen, schlafen, das ist wichtig und der Rest, naja, die sollen mal sich, ich meine, die so haben diese Etipetete hier, aber Kultur verbindet ja, also Kunst verbindet und das ist auch kein Schnickschnack und da lasse ich auch keinen reinreden, der keine Ahnung hat. Es ist einfach, dass diese weichen Themen, dass das unterschätzt wird, dass eben das auch viel mit Empathie dann zu tun hat, ne?
Ja, Anna Mateur in ihrer direkten Art, sie führt heute Abend hier durch die große Eröffnungsshow in knapp anderthalb Stunden.
Ja, da sind sich offenbar der Bundespräsident und Anna Mateur einig, wenn es um das große Signal fürs Miteinander durch Kultur geht. Etwas anders sehen das andere gesellschaftliche Gruppen. Im Vorfeld gab es ja auch Kritik, einige Demos, unter anderem auch von den rechtsextremen Freien Sachsen. Wie schätzen Sie das ein? Wie groß war der Zuspruch? Wer profitiert davon?
Also ich war vorhin da, die sind recht nah an dieser Bühne, am Karl-Marx-Kopf zusammengekommen. Das war allerdings eine relativ kleine Gruppe, die haben sich vom Verlagsgebäude der Freien Presse getroffen. Vielleicht 300 Leute, obwohl angemeldet 2000 waren. Ein paar Meter davon getrennt durch so zwei Reihen Polizeiwagen gab es dann die Gegendemo. Da waren mindestens 1000 Leute da, viele bunte Luftballons, viele freundliche Gesichter, viele Kinder. Wir sind mehr, so hieß ja damals 2018 nach den Aufmärschen, dass schnell organisierte Konzert. Und das sieht man auch, also dass die Mehrheit hier in Chemnitz für ein friedliches, freundliches und tolerantes buntes Chemnitz steht. Inzwischen hatten sich dann die Demos in Bewegung gesetzt und vor einer Stunde ungefähr lief hier direkt am Hotel die Gruppe der Freien Sachsen vorbei mit Trommeln und es gab so Gegenrufe, ohne Polizeischutz wärt ihr gar nicht hier. Also es gab allerdings im Vorfeld sehr Unmut von vielen engagierten Kräften hier, dass die Rechten so nah an der Hauptbühne demonstrieren wurden. Das hat keiner so richtig verstanden, warum das genehmigt wurde.
Nun ist Chemnitz die drittgrößte Stadt Sachsens mit einer Industriegeschichte von Manchester des Ostens, wird auch gerne in Artikeln geschrieben, Maschinenbau, Textilfabrik. Es sind aber nach der Wende auch viele 10.000 Arbeitsplätze weggefallen. Wie wird denn die Bevölkerung insgesamt angesprochen? Ich weiß vom Programmgeschäftsführer, dass er stark auf Soziokultur setzt. Werden die Bewohner erreicht? Wie schätzen Sie das ein?
Also das wird man natürlich dann erst im Laufe des Jahres so richtig sehen. Also alle Leute, die ich jetzt hier getroffen habe und gesprochen habe, die sind sehr angetan von diesem vielfältigen Programm, von diesen vielen Mitmachaktionen. Die Künstlerin und Schauspielerin Beate Düber, die ja mit ihrem Mann, dem Künstler Jan Kummer hier in Chemnitz sehr aktiv ist, die hat das ganz schön beschrieben anhand eines Kekses. Sie hat das Kulturhauptstadtjahrgebäck erfunden, die Chemnitzer Platte. Das ist so ein Mürbteigkeks, so ein grauer in Form einer WBS 70er Jahre Platte. Diese typische DDR-Plattenbauten im Verhältnis 1:30 gebacken, das kann man als Souvenir erwerben. Und sie hat dann gesagt, immer wenn sie das den Chemnitzern zeigt, dann sagen die so, warum denn sowas Hässliches? Aber in diesem Keks, da steckt so viel Humor drin und die Lust, sich mit den Schwachstellen der eigenen Geschichte und der Stadt auseinanderzusetzen, das ist das, was es hier zu entdecken gibt. Und ja, ich finde das, was wir haben ja vorhin Stefan Schmidtke schon gehört, den Geschäftsführer der Kulturhauptstadt. Ich finde, dass das Programm mit Tanzworkshops, mit Lesezirkeln, mit Saunaaufguss oder diesem Projekt, wo Garagenbesitzer fotografiert werden und die Bilder, die dann wiederum in Geschäften in Chemnitz hängen, das finde ich schon sehr, sehr mitreißend und ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie ankommt bei den Leuten hier.
Die süße Platte als Gebäck aufgegessen, ist sie dann weg. Wie ist Ihr Eindruck insgesamt? Wie nachhaltig kann so eine Kulturhauptstadt sein, Susanne Burkhardt?
Also ich glaube, wenn es wirklich gelingt, die Leute auf den Weg zu bringen, wie zum Beispiel bei der Skulpturentour, die hier in die Umgebung führt, den Purple Pass heißt das, und wenn man es schafft, diese Sachen auch weiter zu finanzieren, die jetzt ganz frisch entstehen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auf Dauer funktionieren kann. Die Frage ist ja, was mit den insgesamt 60 Millionen Euro, die in die Infrastrukturprojekte fließen, wie das dann weitergeht in Zeiten leerer Kassen, aber dass es der Region einen Kick gibt, dass die Stadt mal ein Jahr lang den Fokus auf Europa und die Künste legt, das, glaube ich, funktioniert sehr gut und das findet auch der Künstler Jan Kummer.
Wenn ich mir überlege, dass im Moment in jeder anderen Stadt über Sparen, Sparen, Sparen geredet wird, gerade im Kulturbereich, das sage ich mir, das ist obendrein noch ein Glücksumstand, dass das in Chemnitz natürlich jetzt etwas schwieriger ist, über Sparmaßnahmen im Kulturbereich zu reden, wenn doch gerade gezeigt wird, dass man die ein Jahr lang feiern kann, dass man ein Jahr lang versucht, gute Laune zu produzieren und interessante Anregungen zu schaffen. Selbst das hilft ein bisschen gegen Verspießerung und schlimmere Dinge.
Jan Kummer, der Künstler, war das aus der Musikerfamilie übrigens. Das ist eine ganze Generation von Künstlern in Chemnitz. Susanne Burkhardt, vielleicht zum Abschluss. See the Unseen heißt das Motto. Sie haben es uns eingangs schon gesagt. Was sind heute noch weitere Höhepunkte in den Abend hinein bei der Eröffnung der Kulturhauptstadtfeier in Chemnitz?
Ja, jetzt gleich nach Kultur. Heute um 18 Uhr wird eine Lok durch die Innenstadt gezogen von vielen Menschen. Und dann um 19 Uhr gibt es die große Eröffnungsshow, die Lars-Ole Wahlburg, der Regisseur, inszeniert hat. Und die beginnt mit einem Blick in den Himmel, denn auf diesem Hotel, in dem ich mich gerade befinde, werden dann Musiker zu sehen sein. Und das Wichtige für ihn war, dass die Leute mal immer nicht nur nach unten auf den Beton schauen, sondern mal nach oben. Also positiver Ausblick. Und dieses Konzert geht dann bis 20 Uhr. Danach Rave unter freiem Himmel und dann Partys in verschiedenen Clubs.
Mitziehen und anpacken. Erst die Lokomotive durch die Industriestadt Chemnitz ziehen und danach tanzen. Vielleicht auch Zeit für Sie dafür. Susanne Burkhardt, vielen Dank mit diesem Live-Bericht aus Chemnitz, der EU-Kulturhauptstadt 2025. Heute geht's los mit großer Bühnenshow und Feier in der ganzen Stadt. Wir wechseln den Ort und das Geschehen und kommen zur Sprechbühne. Dies Generationenroman, ein Generationenroman einer jüdischen Familie von Svenja Leiber, der hat am Theater in Oberhausen auf die Bühne gefunden unter dem Titel Kasimira und erzählt die Geschichte einer jüdischen Familie am Baltischen Meer vom 19. Jahrhundert bis in die Zeit der NS-Diktatur. Im Stück von Svenja Leiber geht es um Chancengleichheit, um Frauenemanzipation, aber auch um Industrialisierung und den sich verstärkenden Antisemitismus. Die Titelheldin macht wenig Worte. Sie ist unerschrocken, geht ihren eigenen Weg. Heim und Kind sind ihr zu wenig. Die Bernsteinverarbeitung ihres kunstfertigen Mannes erfüllt sie nicht. Die Zeiten werden rauer, ändern sich. Es kommt zu Massakern der Nazis in dem baltischen Land. Ein Generationenstück also über ostpreußische Geschichte und Gewalt. Stefan Keim sah die Uraufführung in Oberhausen.
Casimira hat keine Familie, nur ihren Mann Antas, einen begabten Bernsteinschnitzer. Sie wird schwanger, gegen ihren Willen.
Ich will das Kind nicht. Hilf mir, Antas.
Aber schön.
Verstehst es nicht.
Was darf man nicht sagen?
Du sag ja, du verstehst es nicht.
Es ist deine Bestimmung.
Antas entdeckt, dass es Bernstein im Boden gibt. Er macht den jüdischen Unternehmer Hirschberg darauf aufmerksam. Casimira reagiert zunächst skeptisch auf die Idee eines Abbaus.
Es ist der Erde auch lieb. Sie will gebären.
Will sie das? Gebären so wie die Frauen? Kennt sich das Hähnchen da aus, ja?
Ist ein Forscher.
Ich spuck auf Forscher.
Katz?
Nix Katz und brauch keine Küche. Ich will nicht weg.
Svenja Leiber hat einen Roman über selbstbewusste Frauen geschrieben. Als der Bernsteinbergbau kommt, will Casimira in der Grube arbeiten wie ein Mann, nicht nur Hausfrau und Mutter sein. Später schneidet sie sich die Haare ab und verliebt sich in eine andere Frau. Doch der Ehemann ihrer Geliebten erwischt die beiden, verprügelt und vergewaltigt seine Gattin. Der Weg zur Gleichberechtigung ist extrem hart, zumal auch noch ein schwelender Antisemitismus dazukommt. Henriette, die Frau des Unternehmers Hirschberg, beschreibt die Atmosphäre so.
Im Grunde sind wir für sie das Salz in der Suppe. Bis zu einem bestimmten Maß scheinen wir ihnen das Leben schmackhafter und interessanter zu machen, entfalten wir gewissermaßen das Aroma. Überschreiten wir dieses Maß, scheinen wir ihnen etwas zu versalzen und dann werden sie uns ausspeien wollen, da bin ich sicher. So war es schon immer.
Die Geschichte geht über 150 Jahre hinweg und erzählt von 5 Generationen. Casimira erlebt 2 Weltkriege und die letzte Massenhinrichtung des Zweiten Weltkriegs. Ende Januar 1945 zwingt die SS, 3000 jüdische Frauen und Kinder ins eiskalte Meer zu gehen. Wer nicht ertrinkt, wird erschossen. Ein harter und komplexer Stoff, für den Autorin Svenja Leiber eine klare und wuchtige Sprache findet. Die Regisseurin Christin Tuschhoff lässt es ruhig angehen, obwohl sie eine Menge zu erzählen hat. Mit Musik und kurzen Choreografien schafft sie Atmosphäre. Annike Sedellos Bühne zeigt einen riesigen abgestürzten Kronleuchter, der überraschende Metamorphosen durchmacht. Je nachdem, wie er bespielt wird, sieht er wie ein Industriebohrer aus. Manchmal klettert das Ensemble auf das Gerät, dann wirkt es wie eine Behausung. Dennoch ist es auch ein wenig mühsam, wenn in 3,5 Stunden die ganze komplizierte Generationengeschichte aufgefächert wird. Christin Tuschhoff scheint ein großes Gesellschaftspanorama im Sinn zu haben und will zumindest jeder Frauenfigur Vielschichtigkeit verleihen. Vor allem Anke von Ferreck gelingt eine überzeugende Leistung als schroffe und kämpferische Casimira. Die Männer werden eher grob skizziert und bleiben meist Klischees. Die vielen auf das gesamte Ensemble verteilten Erzähltexte ermöglichen eine Menge Perspektivwechsel, bremsen aber auch das Spiel und die Emotionalität.
Casimira findet gar nichts romantisch. Sie beneidet die Hauer immer mehr, die sich tagsüber tief, tief in der Grube verkriechen können. In einer Welt, fern von der Welt.
An dieser Premiere wird das Problem vieler Literaturbearbeitungen auf der Bühne sichtbar. Bei aller Mühe erreichen sie selten die Komplexität des Romans. Und wenn die Regisseurinnen und Regisseure mit dem Material nicht frei umgehen und ihre eigenen Erzählungen schaffen, wirken Inszenierungen schnell ein bisschen hölzern, brav und nachbuchstabiert. Vor allem, wenn die Vorlagen so reichhaltig sind wie Casimira. Es ist ohne Frage eine große Leistung des Theaters Oberhausen, diesen Roman überhaupt bewältigt zu haben, aber vielleicht wäre es dennoch eine gute Idee, aus Theatern, wie es gerade vielerorts passiert, keine Bibliotheken zu machen und Dramatikerinnen und Dramatiker zu ermutigen, auch mal wieder Theaterstücke mit epischen Stoffen zu wagen.
Sagt Stefan Keim, er sah Casimira von Svenja Leiber im Theater Oberhausen, eine Uraufführung. Paris, die französische Metropole, ist im rasanten Umbau. Und das nicht erst seit der aktuellen Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Ein Teil des Umbaus ist auch dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gewidmet. Heute wurde eine weitere Umsteigestation übergeben, Villejuif Gustave Roussy. Die Namen stehen für ein ehemaliges jüdisches Quartier und die Landrechte von Juden im Mittelalter und den Namen eines Krankenhauses. Unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau habe ich gefragt, wie sieht diese neue Station Villejuif Gustave Roussy denn bitteschön aus?
Ja, das ist vor allem mal eine ganz radikale Vorortsituation in der berühmt-berüchtigten Banlieue, also in der Gegend, in die Touristen eigentlich nicht reinfahren, die jetzt aber gerade durch ein wirklich riesiges Infrastrukturprojekt der französischen Regierung und der Region aufgewertet, verbunden wird untereinander, also die vielen Städte im Großraum von Paris werden untereinander verbunden, mit dem Zentrum von Paris verbunden und auch mit den großen Flughäfen. Und genau da spielt diese neue Station Villejuif Gustave Roussy eine ganz, ganz zentrale Rolle, weil sich dort zwei große Linien treffen, nämlich die neue Linie 15, das ist diese Ringlinie, und die im Grunde genommen nur ausgebaute Linie 14, das ist eine große Nord-Süd-Linie. Da wurde eben wirklich richtig auch in Architektur investiert. Das Ganze ist entworfen von Dominique Perrault, das ist einer der berühmtesten französischen Architekten derzeitig. Und zwar oben sieht man eigentlich gar nichts bis jetzt. Das ist so eine ganz leichte Glashalle. Direkt daneben das ganz fürchterliche große Krankenhaus. Das ist eine ganz entsetzliche Architektur der 60er Jahre. Aber dann eben diese ganz zarte, leichte Glashalle, geht man rein, fragt sich, wo ist der Bahnhof? Und der Bahnhof ist ein 50 Meter tiefes Loch, 30 Meter breit, und durch dieses Loch führen strahlenförmig die Rolltreppen durch, alle so silbermetallig verkleidet. Das Licht fällt bis ganz runter, also bis runter auf die 50 Meter. Ich war extra da, um mir das anzugucken. Da ist nämlich bis jetzt noch ein bisschen Baustelle. Das ist eine phänomenale Wirkung, dass sowohl das Licht wie die Luft, wie die ganze Akustik dort durchgeplant sind darauf, dass sich eben dort ganz viele Menschen bewegen, nämlich etwa 100.000 Leute pro Tag. Und es funktioniert sehr gut, das kann man anders nicht sagen. Es waren jetzt, also während ich da war, bestimmt schon mehrere tausend Leute, die das sofort angenommen haben und gesagt haben, das ist unser Bahnhof.
In einem ersten Bild, was ich gesehen habe, sieht das im ersten Moment aus wie ein unterirdisches Kaufhaus mit luxuriösen Rolltreppen, Gängen und Licht durchflutet. Erklären Sie es.
Ja, das hat der Architekt Dominique Perrault mir auch so ganz kurz versucht zu erklären, was ist eigentlich das ganz Besondere an diesem Bahnhof.
When you arrive with your metro, you go out of your metro and you see.
Wenn Sie also aus der Metro kommen, dann sehen Sie sofort, dass Sie 50 Meter hoch gucken und dort immer noch den Himmel sehen. Und dass man aus diesem Zylinder alle Bewegungen erleben kann. Und die ganze, dass es keine Dunkelheit gibt, dass es keine feuchte Luft gibt. Dass die Menschen sich alle in diesem großen Zylinder bewegen. Und ich denke, das wird wie ein, ja, völlig verrücktes Theater werden. Das ist tatsächlich, das muss man sagen, es ist ein riesiges Theater, das die Leute sehr, sehr schnell angenommen haben. Jetzt nach der hochoffiziellen Eröffnung mit dem Minister und allen möglichen Leuten kamen die Leute wirklich zu Tausenden und haben sich sofort diesen Bahnhof zu ihrem eigenen Bahnhof gemacht.
Warum plant Paris erst jetzt sowas?
Ja, das hat ganz viel damit zu tun, dass die großen Unruhen vor 15 Jahren in der Banlieue gezeigt haben, dass es einfach nicht mehr so weitergeht. Dass man ein Stadtzentrum hat, was sehr reich ist, und dann rundherum die armen Viertel, die nur noch die Zulieferservices machen quasi. Sondern man muss die an außen liegenden Viertel anbinden an die Innenstadt, damit sie eben auch eine eigene Kraft kriegen können und nicht mehr nur rundherum liegen.
Gibt es nicht auch sowas wie die Furcht, dass jetzt vielleicht die Vororte an Bedeutung zu sehr gewinnen?
Ja, das war die Debatte, die ich auch die ganze Zeit mit Perrault hatte. Wie wirkt sich das Ganze eigentlich sozial aus? Sowohl für Villejuif, also für dieses eher arme Quartier, als auch darauf, wie wirken sich die Beziehungen zu den Bewohnern von Paris aus? Und das Interessante ist, was er mir dann ganz trocken gesagt hat, dass es die Bewohner von Paris und vor allem, dass die Präfekten und dass die Bürgermeister der ganzen Regionen rundherum überhaupt gar keine Angst haben vor dem, was wir so Gentrifizierung benennen.
Some mayor in this kind of district and cities, difficult cities, they say, welcome the gentrification.
Die Bürgermeister in der Umgebung von Paris, die begrüßen die Gentrifizierung regelrecht. Das hat eine, sie sehen sie als eine ganz normale Bewegung an, nicht als einen Tsunami, der sie überwältigt. Und sie sehen vor allem die Chancen, die sich aus dieser Veränderung heraus entstehen für ihre eigenen Quartiere. Und das ist genau das, was man in Paris doch sehr stark merkt. Die Kraft, die diese Stadt hat, die kann gar nicht mehr von dem Innenstadt aufgefangen werden, sondern sie muss eben auch in die Vororte gehen. Und dazu dienen solche großen Stationen wie die von Villejuif.
Der Architekt ist berühmt geworden mit seiner neuen Nationalbibliothek in der französischen Hauptstadt. Ich habe es schon erwähnt, auch für Sportstadien. Kurz und knapp gefragt, passt der Bahnhof ins Bild?
Der passt vollständig ins Bild. Das hat mich sehr überrascht, muss ich zugeben, weil die Fotos sahen eigentlich so ein bisschen Art Deco-mäßig und sehr verspielt. Aber die Fotos täuschen total. Das ist eine ganz coole Anlage. Das ist eigentlich eine Art große Technikmaschine für die Verteilung von Verkehr. Und das ist genau das, was Dominique Perrots Werk in den letzten 30, 40 Jahren ausgezeichnet hat, große Maschinen zu bauen, die eben eine Nutzung erfüllen und diese Nutzung inszenieren als ein ganz großes Theater.
Sagt Nikolaus Bernau über eine neue riesige Metrostation im Pariser Vorort, die Station Villejuif Gustave Roussy. Das Eis, es speichert Geschichte. In ihm können Forscher Erdgeschichte oder Evolutionsgeschichte ablesen. Nur, wenn es wegschmilzt oder verschwindet, dann ist das Geschichtsbuch unlesbar. Die alpinen Gletscher, sie sind die Fieberthermometer des Klimawandels. In den vergangenen Jahren haben allein die Schweizer Gletscher mehr als ein Zehntel ihres Volumens verloren. Der Medienkünstler Refik Anadolt, der will die Schönheit, Zerbrechlichkeit der Gletscher mit künstlicher Intelligenz nicht nur wieder sichtbar machen, sondern auch fühlbar. Und das nennt man dann eine immersive Installation, wenn es im Museum passiert. Glacier Dreams heißt das und ist ab heute als Neuzugang im Kunsthaus Zürich zu erleben, worüber Katrin Hondl berichtet.
Die Gletscher träumen in einem schwarzen Kubus, der nur mit Filzschlappen betreten werden darf. Der Boden ist nämlich verspiegelt, so wird die Installation zum Rundum-Erlebnis wie ein endloser Raum. Nicht nur auf den LED-Screens an den Wänden, oben, unten, überall wabern digitale, sich ständig verändernde Bilder, dazu sphärische Klänge.
It's a whole journey.
Eine umfassende Reise, sagt der Künstler. Die Reiseleitung übernimmt dabei eine leistungsstarke künstliche Intelligenz. Mit über 100 Millionen Bildern und Daten von Gletschern fütterte Refik Anadolt die KI, die dann aus der Datenflut die neue Bilderflut generiert hat. Es beginnt mit einem Patchwork aus zahllosen Einzelbildern, geht über in psychedelisch wirkende Farbkugeln, krakenartige Formen und Strudel, die ineinander und wieder auseinanderfließen, um sich im nächsten Moment in eisblaue Wellen und Wogen zu verwandeln. Farben und Formen, die die KI aus wissenschaftlichen Daten zur Gletscherschmelze kreiert habe, erklärt Refik Anadolt.
This part is visualized by the melting rate of glaciers. This is like the data visualizations of the amount of melting of the glacier surfaces.
Auch real wirkende Bilder von Eislandschaften und Gletschern tauchen im stetig fließenden Bilderstrom auf. Aber sie wirken eben nur real. Es sind von der KI erträumte Gletscherbilder, Glacier Dreams.
These are all AI generating those dreams of glaciers. They are not real, they look like real, but this is like the information goes into the painting.
Data Painting, also Datenmalerei, nennt Refik Anadolt seine Kunst, in der, wie er sagt, die Farbe nicht mehr trocknen muss, um übermalt zu werden. Und weil die künstlerische Intelligenz der Maschine offenbar grenzenlos ist, versprüht ein freundlicher Museumsmitarbeiter in der Installation auch einen speziellen KI-Duft, kreiert aus den Daten der schmelzenden Gletscher.
What he is spraying is our AI scent. So from our data set we created a sand molecules. It's a special AI scent.
Es riecht also nach KI-Gletscherschmelze im Kunsthaus Zürich. Und es ist auf einmal auch ganz schön warm in der Gletschertrauminstallation zwischen den flimmernden LED-Screens. Auch das sei Absicht, sagt Refik Anadolt. Schließlich wolle er auf den Klimawandel und die bedrohlichen Folgen der Gletscherschmelze aufmerksam machen. Und er beteuert, dass die spektakuläre Hightech-Kunst trotz hohen Energieverbrauchs nachhaltig sei. Ethische KI, total clean, ohne fossile Energie, sagt der Künstler.
So that's an ethical AI research. We don't use any fossil energy. We only use quantifiable clean energy.
Das KI-Werk kam als Geschenk der Bank Julius Bär in die Sammlung des Kunsthauses Zürich. Museumsdirektorin Anne de Meester sieht die immersive Installation als neuen Ausdruck der alten Idee vom Gesamtkunstwerk.
Refik Anadol bringt diese alte Gedanke von ein Kunstwerk, das Hören, Sehen, Denken, Fühlen, Körper und Gehirn verbindet, wieder in eine neue Epoche.
Das Kunsthaus Zürich hat jedenfalls eine neue Attraktion, die auch Menschen anziehen wird, die vielleicht sonst nicht unbedingt ins Museum gehen. Die KI-generierten Glacier Dreams faszinieren und sind absolut Instagram-tauglich. Ob der betörende Farbenrausch auch zu traumhaftem Einsatz für den Klimaschutz verführen mag, ist eine andere Frage.
Katrin Hondl aus dem Kunsthaus Zürich.
Corona-Momente.
Vor 5 Jahren habe ich noch Multimedia Production studiert in Kiel, bin selber auch Musiker seit 20 Jahren und war in so einem kompletten Film mit Bachelor fertig gemacht, dann wechseln in die Selbstständigkeit, viel Leistung bringen und durchstarten und weiter geht's und weiter geht's und dann kam auf einmal der Lockdown. Das war im ersten Moment, war das ein bisschen befremdlich. Und auf der anderen Seite war es einfach schön. Es war einfach schön, weil ich dadurch sehen konnte, was um mich herum noch so anderes passiert.
Corona, wie die Pandemie noch in uns steckt. Der Themenschwerpunkt. Ab dem 20. Januar im Deutschlandfunk.
Der im Iran gefolterte Musiker Yasar Samanyazin ist heute in Berlin gelandet. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lurwig.
Ein Mitglied der Schriftstellervereinigung Pen Berlin begrüßte heute den aus dem kurdischen Teil des Iran stammenden Rapper am Flughafen der Hauptstadt. Samanyazin war seit 2022 wegen seiner regimekritischen Texte in Haft. Im Zuge der Proteste Frau, Leben, Freiheit wurde er von einem Revolutionsgericht in einem Schauprozess zum Tode verurteilt. Während seiner Haft wurde der Musiker immer wieder gefoltert und Scheinhinrichtungen ausgesetzt. Die Misshandlungen waren so schwer, dass er im Februar des vergangenen Jahres darum bat, die Todesstrafe zu vollstrecken. Ende des Jahres kam er dann aber doch frei. Jetzt ist er im Exil in Deutschland, wo die Schriftstellervereinigung Pen Berlin ihm bei der Eingewöhnung helfen will. 5 Minuten hatte ein Mitarbeiter des Thomas-Mann-Hauses in Pacific Palisades Zeit, um einige wertvolle Dinge aus dem Haus zu retten, das nach wie vor in der Brandgefahrenzone liegt. Und er hat sie gut genutzt. Er holte unter anderem ein wertvolles Gemälde aus dem Gebäude. Das Bild zeigt Thomas Manns Ehefrau Katja, gemalt von Franz von Lehnbach. Zu sehen ist die noch junge Katja im Halbprofil. Ein Mädchen mit dunklem Haar und einer roten Kappe. Das Bild hatten ihre Eltern beauftragt, die Eheleute Alfred und Hedwig Pringsheim. Das Gemälde hat eine lange Geschichte, war zeitweise in fremden Händen, sollte versteigert werden und gelangte dann 2018 als Schenkung ins Thomas-Mann-Haus. Nun ist es glücklicherweise in Sicherheit. Bislang ist auch das Thomas-Mann-Haus im Stadtteil Pacific Palisades noch unversehrt, aber nach wie vor ist die Lage nicht gänzlich entspannt. Und weil die Lage so angespannt ist, fordert der US-amerikanische Bestseller-Autor Stephen King, die geplante Oscar-Verleihung im März abzusagen. Er verstehe, dass die Oscars eine Feier des Lebens seien und die Show weitergehen müsse, schrieb der 77-Jährige auf der Online-Plattform Blue Sky. Aber für mich, da fühlt es sich trotzdem an, als würde Nero Geige spielen, während Rom brennt. Oder in diesem Fall, als würde man extravagante Kleidung tragen, während L.A. brennt. Trotz der mahnenden Worte des Bestseller-Autors Stephen King steht eine Absage der Oscars derzeit aber nicht zur Debatte. Freiheit ist ein ziemlich großes Wort und scheinbar eines, das sich als Buchtitel auch gut verkaufen lässt. Zumindest wenn die Autorin des so plakativ betitelten Buches Ex-Kanzlerin Angela Merkel ist. Ihre Erinnerungen, die immerhin 736 Seiten umfassen und trotz der Dicke wohl auch einiges weglassen, verkaufen sich bestens. Bis Weihnachten gingen 600.000 Bücher über die Theken der Buchhandlungen und auch jetzt sind es rund 12.000 pro Woche, sagte die Verlegerin Kerstin Gleber. Unter den Käuferinnen sind laut Gleber auch viele junge Menschen und die sind vor allem durch ein Interview der Comedienne Hesel Brucker mit Merkel auf die Lektüre aufmerksam geworden. Das Gespräch hat bislang mehr als 1,5 Millionen Abrufe bei YouTube. Schnipsel werden in den sozialen Medien geteilt. So rettet die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel ganz nebenbei ein Stück weit die Buchbranche oder zumindest stabilisiert sie den Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurweg am Ende dieser Ausgabe von Kultur. Heute gleich ein People's March in Washington, Proteste in den USA und der Bundesparteitag der Linken. In der Information am Abend. Schönen Abend wünscht Michael Köhler.